Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Die übliche Crew, Desiree Wolf und ich, Malte Asmus, wir sind heute verstärkt worden durch den Kollegen von golfpost.de, durch Tobias Hennig. Den kennt ihr noch, vielleicht von der BMW International Open. Der hat nämlich am ersten Tag bei uns mitkommentiert. Hallo Tobias.
Hallo Desiree, hallo Malte.
Ja, golfpost.de und meinsportradio.de. Seit kürzerer Zeit arbeiten wir ein bisschen enger zusammen. Ich durfte ja letzte Woche oder vor 14 Tagen auch bei euch im Golfpost-Talk mal mit dabei sein. Jetzt quasi die Gegeneinladung für Tobias Hennig. Tobias, und wir müssen als erstes, wir hatten neulich beim Kollegen Lars Kretschmer bei euch beim Golfpost-Talk auch schon über Bernhard Langer gesprochen, auch heute über ihn mal zum Einstieg sprechen. Constellation Senior Players Championship für Bernhard Langer, ein Turnier, was er in den letzten 3 Jahren immer dominiert hatte. Und auch in diesem Jahr schickte er sich an, zum 4. Mal in Folge dort zu gewinnen, den 10. Major-Titel seiner Seniorenkarriere hinzuzufügen. Am Ende ging es nicht ganz so gut oder nicht knapp nicht für ihn als Sieger aus. Scott McCarron, der hat sich den Sieg gesichert mit minus 18. Bernhard Langer auf Platz 2 mit minus 17, schlaggleich mit Joby Brand. Tobi, Bernhard Langer auf der Back 9 der Schlussrunde, ein bisschen die Luft ausgegangen?
So sieht's wohl aus. Und ich glaube, man kann sogar die Back 9 auf 2 Löcher beschränken, nämlich auf 17 und 18. Bis zum 70. Loch lag er ja auch in Führung. Sah so aus, als ob er den Rekord 4-mal hintereinander die Senior Players zu gewinnen. Ja, was heißt locker, aber dass er es zumindest schafft. Und auf der 17 dann ein paar 3 mit einem Abschlag ins Wasser. Dann hat er noch einen, ich glaube, es waren so 4 Fuß, also 1,5 Meter Putt zum Bogey auch noch verpasst, zieht da das Doppelbogey, hatte auf der 18 noch die Chance mit einem ja knapp 2 Meter Birdie-Putt, der ist dann ausgelippt, noch ins Stechen zu kommen. Ja, lief nicht so gut, ich glaube, Lange war sehr unzufrieden mit seinem Putten. Ja, was soll man sagen, wenn Bernhard Langer nicht gewinnt, ist irgendwie, hat man immer das Gefühl, die Welt hängt schief, aber ich meine, er ist Zweiter geworden, hat das Turnier 3-mal gewonnen, das wäre jetzt sein 3. Major-Sieg dieses Jahr gewesen. Es ist unfassbar, was dieser Mann spielt, und ich glaube, er hat zwar gesagt, es wird eine Zeit lang an ihm nagen, aber ich hoffe, er kommt da schnell drüber weg.
Er hat ja schon einiges in seiner Karriere erlebt. Desiree, hängt dein Weltbild auch schief?
Ein bisschen schon, ja. Nein, wenn du guckst, also es war wirklich, also schon allein, dass er diesen T-Shirt ins Wasser gesetzt hat, war ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber dieser von Tobias schon angesprochene Putt, das war ja alles sehr knapp. Ist ja nicht so, dass er das irgendwie meterweise verschoben hätte. Der war schon sehr, sehr knapp verschoben. Da hat er sich auch geärgert über das Double Bogey, aber dass er dann eben an der 18 auch noch einen Putt, also wirklich so 90 Grad oder mehr sogar auslippen lässt, also der ist wirklich an der da am Loch entlang und doch wieder abgebogen, obwohl er schon reingeschaut hatte, das hat ihn, glaube ich, dann schon geärgert. Das wäre ja der Putt zum Playoff gewesen, dann hätte er sicher noch eine Chance gehabt. Insofern, ja, mein Weltbild ist halbwegs in Ordnung. Bernhard Langers Weltbild ist wahrscheinlich so ein bisschen Scheps heute, aber der wird sich davon erholen können. Es wäre halt der Knaller gewesen, wenn er diesen Rekord geschafft hätte, wirklich 4 Jahre hintereinander dieses Turnier zu gewinnen, auf verschiedenen Plätzen. Ja, also das wäre wirklich ein Rekord, vielleicht sogar für die Ewigkeit erstmal gewesen. Aber er hat genug andere Rekorde, er wird es verschmerzen können, und wir sowieso auch.
Er war ja in den letzten Wochen nochmal wieder ein bisschen ins Gespräch gekommen durch seine Putt-Technik. Verankert er nicht? Diese Frage wird ja immer noch diskutiert unter Experten, vor allen Dingen in den USA. Tobias, wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Langer selber hat ja gesagt, also er würde wissentlich nie betrügen, das glaubt man ihm auch aufgrund seines ja religiösen Hintergrundes, aber diese Technik, die lässt natürlich immer so ein bisschen ja Spielraum für Diskussion.
Das tut sie allerdings, das würde ich allerdings auch dann nicht Bernhard Lange zum Vorwurf machen, sondern wenn dann der USGA, die diese Regel gemacht hat. Und als damals die Regeländerung kam, Bernhard Lange hat viel ausprobiert, er hat ja auch mit dem kurzen Putter versucht, hat sich dann entschieden, bei einem langen Putter zu bleiben und dafür seine Technik ein bisschen umzustellen. Damals wurde gesagt, das Ding ist regelkonform. Mir erschließt sich nicht so richtig, warum jetzt dieses Gerede wieder losgeht, warum diese Diskussionen jetzt wieder anfangen. Wahrscheinlich ist er einfach zu erfolgreich. Das gefällt anscheinend manchen Leuten nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt schon Bilder, der sieht, also ist er verdammt nah dran, den Arm, die Hand am Körper zu haben. Es ist manchmal wahrscheinlich je nach Blickwinkel ein bisschen ungünstig. Es sieht ein bisschen ungünstig aus, aber ich bin da ganz bei Bernhard Langer und die USGA hat ja letzte Woche auch nochmal bestätigt, alles ist in Ordnung, er kann weiter so putten und er wird es auch weiter so tun. Und wenn jemand meint, das wäre nicht regelgerecht, dann soll er den Beweis bringen und dann wird Langer entsprechend bestraft werden. Mhm. Aber ich glaube da nicht dran.
Es reicht ja vor allen Dingen auch ein Millimeter oder ein Zehntel Millimeter Abstand zum Körper, um eben nicht zu verankern. Desiree, muss die USGA da vielleicht auch sagen, Leute, dann machen wir es ganz eindeutig, dann gibt es auch solche Regeln, da muss man dann entsprechend weit vom Körper dann weg sein. Irgendwelche, ja, mit direktem Augenblick zu sichern.
Ach, wie willst du das dann machen? Das finde ich echt schwierig, da jetzt irgendwie das noch komplizierter zu machen. Ich meine, du hättest, und das hätte auch große Proteste hervorgerufen, du hättest sagen können, okay, man darf einfach nur noch mit einem kurzen Putter putten, fertig, aus. Damit vergraulst du ja auch wieder viele, die dann, es gibt ja auch so Zwischendinger, die jetzt nicht einen Broomstick-Putter haben, aber die einen deutlich längeren Putter haben, der aber deutlich weiter entfernt ist vom Körper. Nur wo willst du da die Grenze ziehen? Wo willst du sagen, okay, das ist jetzt für jeden sichtbar, dass es nicht verankert ist? Bei Langer ist ja die Geschichte auch, dass die natürlich jetzt keine hautengen Neoprenanzüge anhaben, sondern dass halt, wenn du natürlich gebückt zum Putter stehst, hast halt ein halbwegs lockeres T-Shirt, geht ja dann Richtung Puttergriff und macht das Ganze dann eben nicht so ganz durchsichtig. Und dann kann das natürlich theoretisch mal sein, dass dein T-Shirt quasi die Spitze des Puttergriffs dann berührt, obwohl das immer noch 3, 4, 5 Zentimeter vom Körper weg ist. Und ich sehe es nicht, dass da jetzt die Regel noch komplizierter gemacht wird. Das ist so ein bisschen wie Steuererklärung auf dem Bierdeckel, das ist alles ganz schön, aber da müsstest du wirklich ganz krass sagen, man darf nur die ganz kurzen Putter nehmen und die müssen einen Meter vom Körper weg sein und dann hast du ja auch wieder viele Spieler da nicht erfasst, die es ein bisschen anders lösen. Also ich hätte keine bessere Idee, sagen wir es mal so, wie man das lösen könnte, sodass diese lange Diskussion aufhört. Würde aber auch sagen, er sagt von sich selbst ja auch, ich habe schon so oft in meinem Golferleben und Turnierleben mir selbst Strafschläge gegeben, weil ich eine Regelwidrigkeit bei mir gesehen habe. Ich würde niemals da irgendwie beim Putten jetzt schummeln und ich denke, du musst es so stehen lassen. Pech ist eben bei ihm, ich meine, wenn der irgendwo unter ferner Liefen platziert wäre auf der Seniors Tour, dann würde das doch keinem was ausmachen. Das ist halt sein Pech in großen Anführungszeichen, dass er halt dauernd gewinnt auch noch und dadurch natürlich auch einen gewissen Neid hervorruft und natürlich dann immer welche sagen, ja Moment, mal geht es überhaupt mit rechten Dingen zu. Sonst wäre das nämlich, glaube ich, allen ziemlich egal.
Und er ist natürlich auch nach diesem zweiten Platz weiter unser Mr. Consistency und im Schwab Cup natürlich auch weit vorne, also Bernhard Langer. Das ist der Preis des Erfolgs, den man dann vielleicht auch zahlen muss, die vielen Neider. Von einem, der regelmäßig gewinnt, kommen wir jetzt gleich hier bei Nurgolf auf meinem Sportradio.de zu einem, der seit 5 Jahren nichts mehr gewonnen hat, bis er zur Scottish Open kam, Rafa Cabrera. Der hat dort nämlich gesiegt im Playoff und darüber sprechen wir gleich hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir schauen zur Scottish Open und wir blicken auf ja quasi die Generalprobe für die British Open dann in der nächsten Woche. Aber es war für Rafa Cabrera Bello am Ende mehr als eine Generalprobe, denn für ihn war es das Ende einer Durststrecke. 6-mal war er Zweiter geworden in den letzten Jahren. 2012, da hatte er zuletzt auf der European Tour triumphiert, Dubai Desert Classic gewonnen. Danach eben, wie gesagt, 6-mal Zweiter, ganz knapp immer gescheitert und gestern war es dann so weit, Er hat wieder zugeschlagen und sich den Sieg gesichert bei der Scottish Open. Bei der nächsten Station der Rolex Series hat er gewonnen. Minus 13 am Ende sein Score nach der regulären Runde. Schlaggleich mit Callum Chinquin. Die beiden mussten ins Stechen, wo Cabrera Bello dann gewonnen hat. Mathieu Pavon, der wurde Dritter am Ende. Und wo die Deutschen gelandet sind, das kann ich euch auch gleich sagen. Denn auf dem geteilten 15. Platz lag Bernd Ritthammer und Alexander Knappe, der wurde geteilter 26., obwohl er deutlich besser zwischendurch positioniert war. Wir sprechen mal über dieses Ergebnis und natürlich auch über die ganzen anderen Deutschen, die auch noch mitgemacht haben. Jetzt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Tobias Hennig von golfpost.de und mit Desiree Wolf von meinsportradio.de. Desiree, Rafa Cabrera Bello, er war mal wieder dran.
Ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass Rafa wirklich einer der sympathischsten Protagonisten auf der Tour ist und fantastisches Golf spielen kann. Wir erinnern uns ja auch alle noch gerne auch an seine Ryder Cup Auftritte letztes Jahr. Ist es dann schon wirklich hart, wenn du natürlich European Tour Winner bist und das Ganze aber dann sich über 5 Jahre, ich glaube 5 Jahre und 5 Monate und irgendwas hinzieht und du zwar 6-mal diesen 2. Platz hast, das ist ja alles nett, aber wir wissen, dass die Golfpros natürlich auch darauf aus sind zu gewinnen, besonders wenn sie sozusagen dran gewöhnt sind, und insofern war diese Durststrecke für ihn schon blöd und er hat selbst auch so sinngemäß gemeint, es ist schon irgendwo jetzt auch langsam immer so ein bisschen eine Drucksituation, wenn du dann in Contention bist, wenn es dann auf die Schlussrunde oder auf das Ende der Schlussrunde zugeht und du dann schon dran denkst, so naja, also jetzt habe ich es in letzter Zeit dann durchaus mehrere Male nicht hingekriegt zu gewinnen, also das ist schon im Hinterkopf des Spielers, denke ich. Und insofern macht es das nicht einfacher.
Für Callum Chinquin, Tobias, war es sicherlich auch nicht einfach. Wäre der erste große Titel für ihn geworden, dem hat am Ende so ein bisschen das Händchen gezittert, oder?
Das sah auf jeden Fall so aus. Am 72. Loch, auf der 18. in der 4. Runde, war eigentlich lang genug, um auf den Par 5 mit dem 2. aufs Grün zu kommen, lag dann eigentlich an der ungünstigsten Stelle, nämlich links hinter einem Bunker. Das machte das Grün sehr schmal für ihn und hatte dahinter das Wasser. Witzigerweise hatte er im Playoff mehr oder weniger dann nochmal genau denselben Chip zu spielen. Beide Male hatte das, also beim ersten Mal, das war einfach überhaupt nicht gut. Das war einfach kein guter Schlag, den er da gemacht hat am 72. Loch. Im Playoff war es ein bisschen besser. Da hat er sich zumindest noch die Chance auf den Putt gegeben, um auch das Birdie zu lochen. Sah schon schwer danach aus, als ob er da nervös war. Er hat sehr lange mit seinem Caddy gesprochen, bevor er da auf der 18 den Chip gemacht hat. Und er hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, das Grün, ein paar hätte gereicht für ihn zum Sieg. Mhm. Und er hätte sich das Grün selber ein bisschen größer machen können mit 2 Putts zum Paar. Das wäre in Ordnung gewesen. Ja, ich glaube auch, das wäre ein bisschen Nervosität, wird das wohl gewesen sein. Und ich meine, er ist jetzt auch nicht unbedingt in Erscheinung getreten, diese Saison bisher. Ich habe mal nachgeschaut, also er hat im Januar mal einen Cut gemacht in Abu Dhabi, dann kamen erstmal 7, 8 verpasste Cuts und in Frankreich und bei der Irish Open hat jetzt auch nicht unbedingt irgendwas darauf hingedeutet, dass der, ich glaube, 23- oder 24-Jährige jetzt da um den Sieg mitspielen würde. Mhm. Ist schade für ihn, es wäre natürlich ein Riesending gewesen. Ich glaube, es wäre mehr Preisgeld jetzt mit einem Sieg gewesen für ihn, als er bisher in seiner ganzen Karriere verdient hat. Ja. Und bitter, aber das ist wohl Lehrgeld, das man bezahlen muss.
Wir hören mal rein, was er zur European Tour nach seiner Niederlage im Stechen gesagt hat.
Ja, end of the day, I would have been more than happy to finish second, but obviously the win was on my mind and it didn't happen. Of course, there's a little bit of nerves, but to be fair, it wasn't nothing like what everyone probably thinks. You know, I've hit a great second shot in, finished in a divot on a downslope of the bunker. I had no shot really, but it's all part of the learning curve. And obviously, if you win, you have to have the luck on your side. So it wasn't there for me.
Ja, die Learning Curve hat er angesprochen, also er wird daraus sicherlich lernen. Wer natürlich auch aus den 5 Jahren Durchstrecke gelernt hat, das war Rafa Cabrera Bello, und auch den haben die Kollegen der European Tour selbstverständlich im Interview gehabt.
I mean, I'm really happy with my game, obviously, just enjoying this very moment. I'm really happy that on a great year that Spanish golf is having, I can be part of it, so I'm just extremely happy. I mean, I've been fighting for this win many years. I felt that sometimes I did mistakes. Other times, things just didn't work out for me. And today, everything turned out in my favor. So it was unbelievable.
Es verlief alles zu seinen Gunsten und er sprach sie an, dass die Dominanz der Spanier in diesem Jahr, Sergio Garcia beim Masters oder Anfang des Jahres beim Wüstenswing oder eben auch John Rahm, Desiree, letzte Woche bei der Irish Open, die Spanier in diesem Jahr unheimlich gut unterwegs.
Ja, die haben sich natürlich auch auf den Social Media ausgetauscht. Das war in meiner Timeline war es so, dass die Glückwunsch-Tweets natürlich zuhauf kamen an Rafa Cabrera Bello und dass auch besonders die spanische Fraktion sich untereinander gratuliert hat. Also John Rahm hat sich da zugeschaltet, meinte, das wäre ganz fantastisch. Und Sergio Garcia hat ihm dann auf Spanisch gratuliert. Das konnte ich nicht zu 100% nachvollziehen, aber es war klar, worum es geht. Und die sind halt natürlich schon thrilled, dass das Jahr so fantastisch läuft. Und bei den Spaniern kann ich nicht sagen, also hat man wäre zu allgemein, aber ich habe immer so ein bisschen einfach immer noch dieses Gefühl im Hinterkopf, dass sie natürlich ganz bewusst auch an alte und gar nicht mal so alte Ryder Cup Zeiten so ein bisschen anknüpfen wollen, wo ja einfach Ballesteros und Olazabal die großen Granden des Golfsports zum Teil auch in Europa waren zu ihrer Zeit. Und wo Sergio Garcia natürlich seit Jahren rumlungert und gute Ergebnisse bringt, aber wo eben jetzt mit Cabrera Bello und John Rahm zwei nachkommen, die halt so richtig für Furore sorgen und entsprechend diese Connection ist natürlich motivierend und die pusht die natürlich auch gegenseitig. Und insofern denke ich, dass wir von dem Trio noch durchaus mehr hören werden.
Tobi, bei Garcia und vor allen Dingen auch bei John Rahm, die amerikanische Sozialisierung sicherlich auch ein großer Punkt bei den Erfolgen der letzten Wochen und Monate.
Absolut. Ich glaube, wenn man sich heute auf den Touren umschaut, auf der PGA Tour ist sowieso klar, da waren sie alle am College, aber es werden auch immer mehr auf der European Tour, die sich am College ausbilden lassen. Die Trainingsmöglichkeiten sind die besten. Das sind die besten Trainer der Welt. Auch wenn man sich in Deutschland umschaut, im deutschen Golfsport, der Nachwuchs, wer kann, nimmt, sobald es geht, die Beine in die Hand und sucht sich ein vernünftiges College. Wir haben jetzt am Wochenende mit Jeremy Powell und Max Rotloff zwei Spieler auf der Web.com-Tour gehabt, die auch am College sind, beziehungsweise am College waren in den USA, und bei den Damen ist es noch viel krasser. Das ist der Place to be, sozusagen. Wenn man vernünftig ins Profilager starten will, dann ist wahrscheinlich der Weg ans College unvermeidlich, es sei denn, man ist so talentiert, dass man auch ohne College alles in Grund und Boden schießt.
Und durch diese College-Zeit und auch das Training dort, da holst du dir natürlich dann eine gewisse Wettkampfhärte, die du dann auch brauchst, um dann in solchen engen Situationen oder gerade auch bei solchen Wettersituationen, wie sie ja bei der Scottish Open dann gegeben waren, wie sie beim Linksgolf allgemein gegeben sind, dann auch zu bestehen. Alexander Knappe, Desiree, der hat den Test auf der letzten Runde leider nicht bestanden. Dem hat das Wochenende dann, vor allen Dingen der Sonntag, dann letztlich rausgenommen aus der Entscheidung. Der lag gut platziert, der lag zur Hälfte sogar noch vorne.
Ja, das war ein ziemlicher Knaller, dass er natürlich zum Moving Day da vorne lag. Ich habe leider befürchtet, und damit will ich ihm jetzt wirklich nichts Böses, dass er das möglicherweise nicht halten kann. Und er hatte also besonders auf den Back Nine einfach immer seine Probleme am Wochenende. Die Front Nine hatte bis auf ein wirklich desaströses Triple Bogey mal an der 4, also auf einem Par 3, eine 6 gespielt am Samstag. Das war vielleicht schon so ein bisschen der Beginn des Unheils, aber das hat er eigentlich gut kompensiert durch zwei weitere Birdies. Aber schon am Moving Day am Samstag war es eben so, dass er 4 Bogeys auf der Back Nine gespielt hat, nur noch ein Birdie spielen konnte. Und das genau dasselbe hat er am Schlusstag gemacht, nämlich auf den Frontline noch 2 Birdies, was okay war, was gut war. Auf der 10 auch nochmal 1 und dann wieder 4 Bogies. Und also das ist halt, wenn du Bogey 13, 14, 15, 17 spielst, dann läuft die Runde nicht so toll, würde ich jetzt mal mit meinem Expertenwissen sagen. Nein, also es ist eine 73 am Schlusstag. Geht natürlich gar nicht. Guck dir Rafa Cabrera Bello an, jetzt als Extrembeispiel, der eine 64 da raushauen kann. Da hat er am Wochenende einfach das nicht machen können, was ihm ja am Freitag so wunderbar gelungen ist. Da hat er wirklich Birdies und auch einen Eagle rausgefeuert und sich diese Position ganz oben erarbeitet. Ist ein bisschen schade, aber ganz ehrlich denke ich, dass auch mit diesem Platz 26, mit diesem geteilten 26. Platz bei -4, kann er jetzt auch erstmal zufrieden sein. Das ist für Alexander Knappe ein Erfolg. Das Feld war gut. Er ist gleich platziert wie zum Beispiel Henrik Stenson. Und dass das jetzt nicht gleich für einen Sieg reicht, war so ein bisschen absehbar. Aber ich glaube, dass das auch ein großer Erfahrungsschatz ist, den er mitgenommen hat, ein großer Erfahrungswert. Und da muss er jetzt weiter drauf aufbauen.
Was macht das mit Alexander Knappe jetzt in dieser Saison noch, Tobi? Der Sieg, diese Platzierung?
Das ist eine gute Frage. Ich war eigentlich recht hoffnungsvoll, gerade nach der Runde am Freitag. Nicht unbedingt, weil er in Führung lag, sondern weil er nach seiner Wahnsinns, was hat er sich geholt, 6 Schläge auf 5 Löchern auf der Backline, da war er ja gestartet. Und dann hat er auf der Frontline 2 Bogies gespielt und ist dann nochmal mit 3 Birdies hinten raus nochmal zurückgekommen. Das hatte mir eigentlich so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass er da anscheinend sich ganz gut im Griff hat. Gut, ich meine, der Samstag war schwierig, das waren schwierige Bedingungen, aber der Sonntag, das ist natürlich dann auf den letzten 6 Löchern nochmal 4 Schläge zu verlieren, das geht schlicht und einfach nicht. Aber nichtsdestotrotz denke ich, das ist ein Mutmacher für ihn. Ich, wie Desiree sagte, es war wirklich ein tolles Feld, super besetzt, da in den Top 30 zu landen, ist in Ordnung. Auch wenn es natürlich im Race to Dubai, er hat jetzt gut 57.000 Euro dafür bekommen, bringt ihn leider nicht so weit voran, wie das hätte sein können mit einem Top-10-Finish. Weil bei den Rolex-Turnieren gibt es natürlich Unsummen an Geld. Und das ist gerade für einen Spieler wie Alex Knapp oder auch Bernd Ritthammer, die Jungs, die, ich meine, man darf nicht vergessen, die haben letztes Jahr alle noch Challenge-Tour gespielt, die wollen ihre Karte behalten. Da brauchst du schlicht und einfach 1-2 Top-10-Ergebnisse bei großen Turnieren oder du spielst halt regelmäßig auch bei kleineren Turnieren vorne mit. Da ich das allerdings nicht sehe, sind die Jungs halt eigentlich auf die guten Ergebnisse bei den großen Turnieren angewiesen. Deshalb hoffe ich, dass er das jetzt mitnimmt, dass er sieht, er kann oben mitspielen, okay, vielleicht nicht 4 Tage, aber immerhin 2 Tage und vielleicht hat er ja mal 2 Tage, 2 solche Tage am Wochenende und dann kann im Grunde genommen auch bei ihm alles passieren.
Zusammen mit Bernd Ritthammer war er als geteilter Achter in den Tag gegangen. Das hätte noch gereicht für einen Platz auch bei der Open dann in der nächsten Woche im Royal Birkdale. Aber so wurde es dann am Ende für beide nichts. Alexander Knappe geteilter 26. Bernd Ritthammer geteilter 15. Desiree, aber Bernd Ritthammer als bester Deutscher eine Platzierung unter den Top 15 bei diesem großartigen Feld. Das ist schon mal wieder ein Ausrufezeichen, auch wenn man sich die letzten Wochen von Bernd Ritthammer anguckt. Wir haben ihn bei der BMW International Open in München sehen können, wo er ja auch den Cut verpasst hat. Fingerzeig in die richtige Richtung.
Denke ich schon. Er hat tatsächlich die letzten beiden Tage konstanter gespielt als in den ersten beiden. Das würde ich so ein bisschen als Fortschritt ansehen. Also an den ersten beiden war es wirklich so, am ersten Tag zum Beispiel hat er wirklich 5 Bogies und 5 Birdies gespielt. Also da ging es hoch und runter. Am zweiten Tag auch noch relativ. Er hat dann am Wochenende die Anzahl der Bogies, die ja natürlich dann den Score immer in Serie dann verhageln, wenn sie dann so passieren, hat er geschafft, eigentlich so im Rahmen zu halten und hat sich viele Birdie-Möglichkeiten erarbeitet. Insofern würde ich, also die Platzierung geteilter 15. bei so einem Turnier, bei so einem Feld ist eh sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass seine Formkurve nach oben zeigt, was halt einfach schade ist für alle beteiligten Deutschen, abgesehen von Martin Keimer, der die Qualifikation schon hat, ist halt eben diese Open-Plätze, die vergeben wurden, dass die halt natürlich nicht erreicht wurden von keinem von unseren deutschen Startern. Und das wäre halt so schon nochmal eine andere Nummer gewesen, zu den Open fahren zu dürfen. Und das, wir haben es ja schon erwähnt, wer sich dafür qualifiziert hat, Chinquin und Pavon und so weiter, das ist halt dann so das Nebenziel. Wenn es dann nicht um den Turniersieg geht, geht es eigentlich darum. Und das war jetzt natürlich auch nicht erreichbar. Insofern, ja, einfach weitermachen, drauf aufbauen. Es ist immens wichtig, bei so einem Turnier überhaupt alle 4 Tage zu spielen, finde ich. Für alle genannten, die jetzt den Cut geschafft haben. Da ist übrigens auch noch Maximilian Kiefer dabei, der auf Even Par rauskam am Ende des Turniers und einen geteilten 45. Platz hat. Die haben da alle, Maximilian Kiefer sehr konstant, 71, 72, 72, 73. Das war jetzt nicht spektakulär, aber die haben sich da alle platziert und haben eben im Gegensatz zu denen, die den Cut verpasst haben, wirklich nochmal 2 Tage länger auch diese Linkskurs-Erfahrungen sammeln können und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und die Spieler, die dann den Cut nicht geschafft haben, gut, können natürlich frühzeitig zu den Open reisen, wie im Fall von Martin Keimer. Aber ansonsten ist es halt auch wieder eine verpasste Chance, leider.
Und wer noch den Cut verpasst hat und wer sich dann auch auf die British Open dann jetzt schon vorbereiten kann, darüber reden wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Sei euch aber noch erwähnt, dass wir natürlich noch vielen anderen Sport bei uns im Programm haben, so zum Beispiel unser Formel-1-Magazin Starting Grid, und auch die warten in dieser Woche mit einer neuen Folge auf. Also schaut vorbei auf meinsportradio.de oder auch in unserem iTunes-Channel und holt euch unsere Podcasts.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Nur Golf auf meinsportradio.de, heute mit Desiree Wolf, Tobias Hennig von golfpost.de und mit Malte Asmus, und wir schauen noch weiter auf die Scottish Open und auf das, was am Wochenende geleistet bzw. nicht geleistet wurde, über die, die gewonnen haben und die, die den Cut geschafft haben. Darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt sprechen wir über die, die enttäuscht waren und enttäuschten und die jetzt schon zur British Open frühzeitig reisen konnten, um sich wenigstens dort dann richtig schon mal zu präparieren. Martin Keimer, das ist einer von denen, die es nicht geschafft haben, ins Wochenende zu kommen. Tobias, Martin Keimer, das setzt sich jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder fort, dass Cuts einfach nicht geschafft werden bei ihm.
Ja, das ist leider wahr. Der hatte bei der BMW Open hat er den Cut verpasst. In Frankreich war es dann wieder okay, auch wenn das Ergebnis nicht dolle war. Letzte Woche bei der Scottish Open, gerade jetzt mit Blick auf die British Open, ist das natürlich bitter jetzt bei zwei Turnieren hintereinander, bei dem Linksgolftest vor der Open den Cut nicht zu machen. Ich glaube, das hat er sich in Sachen Vorbereitung auch anders vorgestellt. Ja, das wechselt sich im Moment so ein bisschen ab. Er ist ja eigentlich auch jemand, der extrem wenig Cuts verpasst. Diese Saison, wenn man auf die letzten Turniere schaut, Cut verpasst, Cut gemacht, Cut verpasst, Cut gemacht, Cut verpasst. Da müsste jetzt bei der Open auf jeden Fall wieder der Cut kommen eigentlich. Das ist ja schon mal eine ganz erfreuliche Aussicht, wenn wir das mal so nehmen. Aber ja, er scheint im Moment nicht ganz auf der Höhe zu sein. Zieht sich jetzt schon irgendwie eine ganze Weile hin. Wobei bei der BMW Open, da habe ich mit ihm sprechen können, er sicher auch. Und wenn man ihn dann gehört hat, er wirkte doch immer recht in sich ruhend und ist ja auch ein recht akribischer Arbeiter. Also ich glaube nicht, dass das mental da irgendwie großartig dran liegt. Ich glaube, mit dem Putten ist im Moment schon seit einer ganzen Weile ein Problem, ja, das sind Probleme. Also im Vergleich zu uns Amateuren puttet er natürlich immer noch gigantisch, aber halt auf der Tour ist das ja ein bisschen anderer Maßstab. Ich glaube, da läuft es nicht ganz so rund und tja, was soll man sagen? Ich ist ein bisschen schwierig von der Ferne aus dann eine Diagnose zu stellen, wo im Einzelnen es dann genau dran liegt. Mhm.
Ja, warten wir einfach mal ab, ob er dann in der nächsten Woche den Cut schafft, ob er dann ja auch mental, manchmal hat man dann auch bei ihm das Gefühl, es fehlt einfach ein so ein kleiner Funke, der das Ganze dann wieder zum Glühen bringt, und das scheint momentan auch bei Rory McIlroy der Fall zu sein. Der hat es nämlich selber zumindest so gesagt, auch am Cut gescheitert, 74 und 71 seine beiden Runden vom Donnerstag und Freitag, und damit hat es nicht gereicht. Und im Interview in der Mixzone, da hat er Folgendes gesagt.
Yeah, look, I'm frustrated, but at the same time I thought I saw some good signs out there. I thought my putting improved this week compared to last week. Wedge play, you know, I hit some better wedges today, but it's still room for improvement. Like, it's not that, you know, like I shot one under par today. You know, it's not, it's close without being, you know, it's hard to sort of put my finger on it, but it's not like I'm shooting 76s and 77s, and you know, it's all around even par. But look, even par these days isn't good enough. So, I'm just waiting for something, some sort of spark, some sort of just something to go right. The last couple of weeks haven't been like that, and I just got to keep plugging away, and hopefully it turns around next week.
Der Funke, der das Feuer entfacht, Desiree, vielleicht ja bei der British Open. Er klingt ein bisschen wie Tiger Woods.
Naja. Das ist jetzt aber böse.
Ja, es wird besser, es wird besser, es ist nicht so schlecht.
Ja, es sind halt immer so ein bisschen, also auf der einen Seite ist es ja interessant, Einblick zu bekommen in das Innenleben eines Golfers oder auch einfach in seine persönliche Analyse seines Tuns. Auf der anderen Seite läuft man halt Gefahr, wenn man erklärt und vielleicht auch rechtfertigt, dass es dann irgendwie so ein bisschen wie eine Ausrede klingt. Mhm. Also er hat ja auch gesagt, dass es praktisch schwierig ist in diesen windigen Wetterbedingungen, dass man sich natürlich dann anpasst und eben unterm Wind eventuell bleiben möchte und den Ball eben niedrig halten möchte und dass man sich dann wieder eine schlechte Angewohnheit zuzieht und dadurch dann, also er hadert ja mit Ballposition und Ausrichtung und so weiter im Moment auch und will das jetzt noch ausbügeln bis zu den Open. Da fragt man sich dann auch immer, das ist zwar interessant und sicher eine Komponente, aber die anderen haben es ja auch irgendwie hingekriegt. Also es ist so, also für mich tatsächlich schwierig, sowas einzuschätzen, muss ich gestehen.
Tobias, was vielleicht unique bei ihm ist, ist, dass er eben ja die Schläger umgewechselt hat in dieser Saison, dass er einen neuen Ausrüster jetzt hat. Kann das für seine Probleme auch eine Erklärung sein?
Das glaube ich eigentlich nicht. Natürlich geht's da bei den Jungs um Feintuning und der eine oder andere Spieler feilt sich dann noch seinen Loft und sein Lie zurecht und arbeitet mit Bleitape und was weiß ich. Aber ich glaube, jemand wie Rory McIlroy, da geht's eher nicht unbedingt, wenn er so einen Vertrag unterschreibt, nicht nur um die Schläger, die er dann mit sich rumträgt. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Faktoren, die da mitbestimmend sind. Und am meisten hat er ja zuletzt den Putter gewechselt. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Turnier das war, wo er in einer Woche 4 Putter ausprobiert hat im Turnier. Das ist dann natürlich schon irre. Was deutet aber natürlich schon auch darauf hin, dass er so richtig das Setup vielleicht noch nicht gefunden hat, jetzt beim Putter geblieben. Ich glaube aber ansonsten, was die Eisen ausmacht und was Driver und Hölzer ausmacht. Man könnte jetzt ein bisschen gemein sein und sagen, er ist jahrelang jetzt mit Nike klargekommen. Von da an kann es eigentlich nur wieder besser werden. Und wenn er dann den richtigen Putter gefunden hat, ich denke, das Setup wird in Ordnung sein. Das kann kein Grund sein.
Desiree hatte ja auch die Bedingung schon angesprochen und wir hatten ja auch, als wir die Rundenergebnisse der Spitze besprochen hatten, schon gesagt, Samstag, Sonntag, das war jetzt nicht das allerbeste Wetter, vor allen Dingen Samstag war es richtig heftig. Desiree, eigentlich von daher schon perfekte Generalprobe wirklich für The Open.
Ja, das in jedem Fall. Du hast also ich sehe das schon so, dass die Spieler auf der European Tour, die da jetzt, es fing ja in Frankreich schon an, sagen wir es mal so. Das ist ja schon so ein Vorgeschmack auf den Linkskurs. Und dann eben in Nordirland und jetzt bei den Scottish Open hast du natürlich, näherst du dich zunehmend dem Setup jetzt an, was dann bei den Open sein wird. Und wäre eigentlich die ideale Vorbereitung. Insofern würde man bei Rory McIlroy jetzt sagen, okay, dann lief diese Vorbereitung ja überhaupt nicht ideal. Trotzdem kann der jederzeit irgendwie den Klick auf der Range wieder finden oder eben diese Feinkosmetik irgendwie auf einmal entdecken, dass wieder alles läuft und kann dann trotzdem die Open gewinnen. Also das ist tatsächlich, man würde denken, dass die optimale Vorbereitung wäre, diese Turniere alle zu spielen und auch alle gut zu spielen oder zumindest den Cut zu schaffen. Aber meistens läuft es dann doch drauf raus, dass entweder einer von der PGA Tour rüberkommt, wo wir dann schon oft besprochen haben, dass die eigentlich natürlich dann quasi unvorbereitet sein müssten auf so einen Linkskurs oder natürlich von diesen amerikanischen Plätzen ganz andere Gegebenheiten gewohnt sind. Aber auch ein Ricky Fowler kann da einfach mal rüberfliegen. Gut, der hat jetzt auch Vorbereitungsturniere, aber der kann auch einfach aus den USA rüberfliegen und dann trotzdem fantastische Ergebnisse spielen. Also ich glaube, bei den Open ist alles offen. Und ich würde nicht im Traum wagen, hier jetzt auch nur eine Prognose von 3 Leuten überhaupt nur abzugeben, weil ich hätte keine Idee im Moment. Ich halte es für im Moment nicht einschätzbar.
Tobi, dann frage ich dich auch mal gar nicht nach einem Tipp. Sag einfach nur mal.
Ich hatte mich schon gefreut und hatte mich schon Leute
Dann hau raus.
Ja, komm, dann hau raus.
Ja, du hast ihn eben schon angesprochen, Desiree. Ricky Fowler ist nämlich ich meine, Major-mäßig ist er sowieso überfällig, aber letztes Jahr bei allen Majors unter den Top 5, dieses Jahr war er noch nicht so dicht dran, aber seitdem zumindest die Players mal gewonnen. Ich glaube, das Abschneiden jetzt bei der Scottish Open ist in Ordnung, also Ricky Fowler habe ich auf der Rechnung. Dazu würde ich Patrick Harrington nehmen, der ja auch schon Major-Erfahrung hat und die Open auch schon gewonnen hat. Vierter in Schottland geworden, ganz genau. Bei der Irish Open auch schon zumindest ein oder zwei Runden mal ziemlich weit vorne mit dabei war. Und hätte man jetzt vielleicht auch nicht so erwartet, aber der scheint ganz gut eingestellt zu sein. Und dann der dritte Tipp ist, das würde ich recht vage halten, ein Spanier.
Ein Spanier.
Naja. Ja. Okay, ich tippe auch ein Amerikaner.
Da ist die Auswahl aber noch größer als bei den Spaniern.
Okay, war mit drei, ich meine, es sind ja im Grunde genommen nur drei Spanier.
Also
Rahm und Sergio.
So sieht's aus. Callum Chinguin, der hat sich natürlich auch nochmal geäußert in Sachen The Open. Er ist jetzt das erste Mal wirklich dabei und ist für ihn als Brite natürlich eine ganz besondere Sache.
Played last year at Troon, never played Birkdale, so I'm looking forward to getting there. I played great actually last year, I just got a bit unlucky on the 18th last year on the first round, but other than that I played great. I was probably a little bit fatigued going into the event, but this year I don't feel one little bit fatigued. I mean, obviously the Open Championship for us Brits is number one. I mean, to get in that is great, and then hopefully I can try and perform in it as well.
Zum ersten Mal natürlich im Royal Birkdale dabei. In Troon hatte er letztes Jahr schon gespielt. Also für ihn und für Briten allgemein eine wirklich wichtige Sache und ja im Grunde auch das Traumziel, überhaupt dort zu spielen. Desiree, wo rankt die Open bei dir, wenn du so eine Klassifizierung der Majors aufstellst?
An zwei würde ich tatsächlich sagen, oder also entweder zwei oder geteilter erster Platz mit dem Masters. Also das Masters ist einfach natürlich immer noch eine Hausnummer. Ich würde sehr gern in Europa bleiben. Die US Open sind jetzt immer interessant, aber okay. Und die PGA Championship ist ja eh so ein bisschen stiefmütterlich als viertes Major behandelt. Sagen wir sogar einen geteilten ersten Platz. Also Masters und The Open sind einfach für mich die Highlights des Jahres. Und die Open vielleicht noch, sagen wir mal, spektakulärer, weil sie eben nicht auf dem immer selben Platz ausgetragen werden und weil du natürlich bei denen noch viel, viel mehr unberechenbare Faktoren hast, wie zum Beispiel Wetterbedingungen, dann eben die Linkscourses, auf denen gespielt wird. Ich korrigiere mich, definitiv geteilter erster Platz mit dem Masters.
Tobi, dein Ranking? Also bei mir ist es ähnlich wie bei Diesel.
Ja, ich glaube, ich würde mich tatsächlich festlegen auf die Open, weil die ganzen Faktoren, die du aufgezählt hast, gerade Desiree, machen das für mich noch so ein ganz kleines Stückchen besser als die Open, als das Masters. Und dann ist natürlich noch der persönliche Faktor für mich die Arbeitszeiten.
Okay.
Die Open auch sehr viel angenehmer. Nein, aber Spaß beiseite. Ich finde auch, also die von den Plätzen her, es sind wechselnde Plätze. Es ist das älteste Turnier. Es ist meiner Meinung nach das prestigeträchtigste Turnier. Es ist, ja, und wenn ich mich allein an das Finale letztes Jahr erinnere, Mickelson gegen Stenson, das ist unfassbar. Das kann ich mir in Augusta kann ich mir kaum vorstellen, dass es sowas da gibt.
Also eine ganz, ganz große Sache, die Open dann in der nächsten Woche im Royal Birkdale, und mein Sportradio.de wird natürlich dann auch in Zusammenfassung drüber berichten, und wir werden live berichten in 14 Tagen. Dann gibt's nämlich zur Porsche European Open vor die Tore von Hamburg, und da sind wir wieder dabei, sind am Start und übertragen täglich live aus Green Eagles in Winsen an der Luhe, also vor Ort von Hamburg. Für alle, die sich da geografisch nicht auskennen, es ist nicht direkt Hamburg, aber wie soll man auch mitten in der Stadt Golf spielen, da kann man eher andere Sachen machen. Die Porsche European Open zum ersten Mal, also im hohen Norden von Bad Griesbach in den Norden gewechselt. Und eine Sache müssen wir noch hervorheben bei der Scottish Open, das war nämlich das Hole-in-One von Ryan Fox mit dem provisorischen Ball, hat er das gemacht. Desiree, das ist auch mal was Besonderes.
Quasi ein Hole-in-Three.
Ja, genau.
Ja, das war natürlich eine absurde Situation, weil er hat seinen Abschlag, also es war ein paar drei natürlich, weggeschenkt. Also der war wirklich sonst wo, und hat dann einen provisorischen Ball gespielt, weil man ja dann noch theoretisch sucht, aber es war eigentlich klar, der ist weg. Und dieser provisorische Ball hat beschlossen, wir kürzen die Sache mal ab und ich gehe jetzt mal rein ins Loch. Insofern hast du natürlich die erste Sekunde, sagst du, wow, warte, den Hole-in-One. Und dann ist dir klar, okay, ja, es ist keine Eins, es ist jetzt ja ein Par-Safe sozusagen. Ja. Es ist natürlich die Drei wegen des Strafschlags. Also es war spektakulär. Es war auch so, dass Johan Carlsson hat mit ihm im Flight gespielt. Und an seiner Körpersprache konnte man das genau ablesen. Also der hat auch die Arme hochgerissen, weil du findest sowas immer klasse, auch wenn das deinem Flightpartner passiert und du bist natürlich dann mitbegeistert. Dann hat er die Arme so hochgerissen und dann hat er sie wieder runtergenommen und hat angefangen zu überlegen, ja, Moment. Und dann hat er, glaube ich, erst nachgerechnet. Und insofern, das war tatsächlich spektakulär. Ich glaube, das hatten wir noch gar nie. Also mir ist zumindest jetzt nicht geläufig, dass sowas schon mal passiert wäre.
Tobi, hast du da irgendwelche Anekdoten oder beziehungsweise schon mal was erlebt mit einem provisorischen Ball in Hole-in-One?
Nee, aber es ist natürlich der coolste Weg, das Paar zu retten.
Also, das auf jeden Fall.
Unglaublich.
Also, der coole Weg, ein Paar zu retten und ja, der coole Weg, einen Spaniers am Ende zu gewinnen in doch recht kühlen Temperaturen in Schottland. Da ist er dann letztlich sogar heiß gelaufen. Also, spanische Dominanz momentan. Mal gucken, wie es dann bei The Open in der nächsten Woche sein wird. Wir gucken rüber zur PGA Tour gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Die John Deere Classic, die standen an. Und ein Mann mit Schiebermütze, der am Ende dort gewonnen hat, das gleich bei uns hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de zur John Deere Classic und zum Sieg von Bryson DeChambeau. Der holte sich am Ende den Sieg mit minus 18 Einschlag vor Patrick Rogers, der als Führender in die Schlussrunde gegangen war. Dann aber, um es mit dem Bild des Hauptsponsors vielleicht zu sagen, vom Trecker fiel. Aber Patrick Rogers hat es also nicht geschafft. Geteilte Dritte Wesley Bryan und Rick Lamb und Bryson DeChambeau am Ende oben gewesen. Und wir hören mal in sein Statement nach dem Sieg rein, denn er ist ja jemand, ja, bei dem sagen immer viele, ah, der macht alles anders, das kann doch irgendwie nicht laufen. Jetzt hat's doch geklappt und er hat sich geäußert.
Everybody is entitled to their own opinion and I'm not necessarily worried about that. All I'm focused on is trying to execute the best shot that I possibly can. And I felt like I did a really good job of that this week and was able to make a couple putts and that's all I care about. But it is nice. It definitely is a comfort factor. Have a little bit of indication on that, where, hey, it does work. It's not actually a bad way to do it.
Ja, so schlecht ist sein Weg nicht, es zu machen. Viele Spötter, es klappt, Tobias. Der Mann hat nicht nur eine Schiebermütze auf, fällt damit schon ein bisschen aus dem Rahmen. Der hat ja auch noch andere Herangehensweisen ans Golf, die jetzt nicht unbedingt so mit dem Mainstream mitlaufen.
Das kann man wohl bei ihm sagen. Das ist richtig, geht los mit seiner Ben Haugen Gedächtnismütze. Dann trägt er nicht zu Unrecht den Spitznamen The Mad Scientist, der verrückte Professor, würden wir wahrscheinlich sagen. Er hat einen sehr wissenschaftliche Herangehensweise an den Golfsport. Er zieht sich alles rein, was er an Statistiken und Daten bekommen kann und wertet jedes kleine bisschen aus. Das ist einfach sein Zugang. Er will die Physik hinter dem Sport verstehen und über die Physik ein besserer Spieler werden. Und was ich bei ihm aber auch immer sehr nett finde, er denkt dabei auch an die Amateure und meint immer, alles, was er versucht, in seinem Spiel zu verbessern, möchte auch irgendwie nutzbar für Amateure machen und das auch weitergeben an Amateure. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser wissenschaftliche Zugang zum Golfsport für jeden so gut ist. Aber dann geht's weiter mit seinem Equipment. Er spielt diese One-Length-Eisen von Cobra. Das heißt, vom Sandwedge bis zum Eisen 5, Eisen 4 hat alles dieselbe Länge, nämlich alles dieselbe Schaftlänge wie ein Eisen 7 ist es, glaube ich. Mhm. Das macht den Schwung natürlich wiederholbarer. Ich habe die Eisen selber mal gespielt, die er mit denen er jetzt auch den Sieg geholt hat. Ich habe die mal ausprobiert auf der Range. Es ist eine ganz interessante Sache. Du stehst halt immer genau gleich zum Ball, egal was für einen Schlag du machst. es ist immer derselbe Schwung. Er sagt auch selbst über sich, Bryson DeChambeau, sein Schwung wäre einer der stabilsten auf der Tour. Wenn man sich mal Zeitlupen anschaut, dann ist wirklich irre. Also man, wenn man nicht auf den Schläger schaut, man sieht halt nicht so richtig, ob der da gerade ein Pitching Wedge oder ein Eisen 6 schwingt. Ja, es ist ein total interessanter Typ, ein bisschen verrückt auch, aber ja, jetzt mit 23 PGA-Tour-Sieger gehört auch zu dieser unfassbaren Riege von College-Absolventen, derselbe Jahrgang wie John Spieth und wie sie alle heißen. Ja, ein toller, interessanter Typ, der jetzt überglücklich war, mal gewonnen zu haben. Ich gönn's ihm sehr.
Ja, definitiv. Und er hat sich damit ja nicht nur den Sieg gesichert und den dicken Check, den es dafür gibt, sondern auch noch einen Startplatz für The Open erkämpft, wird beim PGA Championship dabei sein. Also, und die Spielerlaubnis bis 2019, die hat er auch noch. Also, lief für ihn an diesem Wochenende, Desiree, dieser wissenschaftliche Ansatz. Ist das was, mit dem du dich anfreunden kannst?
Anfreunden im Sinne von, ich finde es sehr interessant, ja. Ich würde es nicht unbedingt auf mein eigenes Spiel anwenden wollen, vielleicht auch eher aus Bequemlichkeit. Es ist halt insofern interessant, als DeChambeau das, wie ihr schon wirklich ausführlich erklärt habt, das sehr wissenschaftlich angeht und mit diesen Schlägern, mit der Schaftlänge und so weiter, da wirklich permanent auch Daten erhebt und sich selbst auch dann eben beobachtet, kontrolliert, auswertet, was er macht. Und er selbst sagt eben, dass das seinem Ideal, was er so ein bisschen anzustreben sucht, der einzige Spieler, der diesem Ideal am nächsten kam, ist eigentlich Tiger Woods. Weil er sagt halt, wenn du guckst, wie der die Wedge Shots an die Fahne gesetzt hat und mit Spin gearbeitet hat und so weiter, das ist praktisch das, was er eigentlich auch gerne auf einer wissenschaftlichen Art und Weise ergründen würde. Nur aus meiner Sicht ist es halt bei Tiger Woods, der hat da weniger Wissenschaft dahinter gehabt, der hatte halt einfach das Ballgefühl. DeChambeau sagt dazu, he could do it with his hands, he trained his hands. Ja, aber das ist eben, bei Woods war es in seinen besten Zeiten halt eher wirklich das absolute Ballgefühl und eine instinktive Beherrschung, also eine Visualisierung von was will ich erreichen und dann die Möglichkeit, das tatsächlich auch umzusetzen mit dem Touch, den du hast. Ob sich DeChambeau wirklich praktisch dauerhaft dieser Idee annähern kann, indem er es komplett auf die analytische Art und Weise macht. Ich meine, es ist ja nicht komplett, das ist ja nicht so, dass der kein Ballgefühl hat und nicht Golf spielen kann, um Gottes Willen. Aber es ist halt eine sehr andere Herangehensweise, die ist interessant, aber ich beobachte das immer so ein bisschen von der Seitenlinie aus und kann im Moment noch nicht einschätzen, wo das hinführt, sowohl bei ihm als auch für den Rest der Golfwelt, also ob sich das wirklich vielleicht für ein paar Leute durchsetzt, dass man diese Schlägerlängen zum Beispiel aufnimmt, kann ich nicht so sagen. Es ist auf jeden Fall natürlich was anderes, es ist auf jeden Fall exzentrisch und ich finde es sehr erfrischend, dass jemand so rangeht, weil es einfach mega aufregend ist, das zu beobachten sozusagen. Aber ich kann nicht einschätzen, wo das hinführt.
Das werden wir natürlich dann mal sehen. Jetzt hat es auf jeden Fall zum Sieg gereicht. Er ist 4 Plätze auf der Schlussrunde dank seiner 65 noch nach oben gekommen, hat aber auch davon profitiert, Tobias, dass Patrick Rogers, der US-Amerikaner, der nach 3 Runden vorne lag, da aus dem Sattel gefallen ist, eine 70 sich auf der letzten Runde geleistet hat, vor allen Dingen auf der Backline. Am vorletzten Loch hat er es dann endgültig verschenkt.
Ja, es sind eigentlich 2 Löcher, sowohl die 14 als auch die 17, 2 der 3 leichtesten Löcher die ganze Woche. Und wenn du da auf der Schlussrunde Bogies siehst, es hat ihm ja eigentlich an Birdies nicht gemangelt, allein auf der Backline 4 Birdies gespielt, aber tja, so eine Schlussrunde, Patrick Rogers ist jetzt auch niemand, der jede Woche oben mitspielt. Er hat selbst gesagt, er wäre sehr zufrieden mit sich, obwohl er halt nicht gewonnen hat. Er hat aggressiv gespielt, meinte er. Er hat nicht versucht, den Sieg zu verwalten oder seine Führung zu verwalten, sondern er wollte sie gern ausbauen. Wenn du dann aber natürlich auf der Backline an den, wie gesagt, ich glaube das zweit- und drittleichteste Loch waren die 14 und die 17, wenn du da Bogies spielst und ich meine, auf der PGA Tour wird nur jede Woche tief geschossen, wenn du dann nur auf 1 unter reinkommst mit einer auf der Schlussrunde, ist es verdammt schwierig zu gewinnen.
Und für ihn dann in dem Fall sogar unmöglich, er hat es nicht geschafft. Wir wissen nicht, was es mit ihm macht, aber er ist auch wahrscheinlich einer, der es auch wie Callum Shanklin dann sagen wird. Wir werden daraus lernen und es dann entsprechend besser machen beim nächsten Mal. Mit Blick auf die British Open, Tobias, die ja auch für die einige Stars jetzt hier den Fokus dann auch in der nächsten Woche haben werden. Wer hat sich da für dich noch in eine Position gebracht, wo du sagst, auf den muss man achten?
Interessant finde ich, ist es natürlich Zach Johnson, der die Open vor 2 Jahren gewonnen hat, scheint halbwegs in Form gekommen zu sein, jetzt mit einem 5. Platz bei der John Deere Classic. Den muss man als ehemaligen Sieger natürlich auch direkt auf der Rechnung haben. Ansonsten von den anderen, ich meine, Steve Stricker ist ein unheimlich erfahrener Mann, der im Moment unheimlich viel zu tun hat, Champions Tour spielt, President's Cup Captain ist und trotzdem jetzt mal wieder einen Top 5 Finish gezeigt hat. Super gespannt bin ich auf Wesley Bryan, der vor 2 Jahren sein Geld noch mit YouTube-Videos verdient hat, hauptsächlich, und mittlerweile PGA-Tour-Sieger ist. Das finde ich, ist eine coole Geschichte. Da bin ich gespannt, was passiert. Aber ich würde tatsächlich die Favoriten eher in den Feldern der letzten beiden Wochen auf der European Tour suchen.
Weil da ja natürlich dann auch viele von der PGA Tour auch rübergekommen sind, könnte ja natürlich einer, ihr sagtet ja vorhin schon bei den Tipp, oder Desiree hatte den Tipp gemacht, ein Amerikaner wird gewinnen. Da könnte natürlich dann einer dabei sein. Wenn wir nochmal zurückblicken, wir hatten ja eben schon Pat Perez wird auch mit dabei sein. Der wird nicht nur bei der British Open mitspielen, sondern dann auch bei der Porsche European Open mit dabei sein. Patrick Reed, der war jetzt in dieser Woche bei der Scottish Open dabei. Desiree, ist das der zum Beispiel einer, wo du auch sagst, könnte einer von den Amerikanern sein?
Schwierig zu sagen. Prinzipiell ja, aber er hat im Moment nicht so wirklich die Konstanz. Das fehlt mir bei ihm so ein bisschen und insofern weiß ich nicht, ob er wirklich in der Lage ist, 4 solide bis sehr gute Tage bei der Open zu spielen. Da wäre ich tatsächlich auch eher bei Ricky Fowler, den wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben, dem würde ich da fast mehr Touch auch einräumen. Allerdings darfst du Patrick Reed auch nie unterschätzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die, also zumindest ein Mindestmaß an Vorbereitung auf den europäischen Plätzen gehabt zu haben, wird helfen, könnte ich mir vorstellen. Aber du weißt tatsächlich nie, was da irgendwelche durchgedrehten Amerikaner machen, die da einfach rüberkommen und völlig unbefangen dahin gehen. Ja, ich meine, du musst halt auch mal sehen, weißt du, die Europäer machen sich dann Gedanken und auch ein Martin Keimer plant natürlich dann so die Vorbereitung auf die Open und verpasst dann Cuts bei Turnieren. Das ist mental natürlich auch nicht toll. Also es ist vielleicht auch gar nicht doof, wenn du einfach jetzt wie DeChambeau total pumped up in den Flieger steigst und darüber fliegst und dann da über den Platz mähst und einfach voller Selbstbewusstsein bist, anstatt jetzt gerade 2-3 Mal den Cut verpasst zu haben bei allen Vorbereitungsturnieren, dann ist dein Mindset nämlich nicht besonders toll. Insofern ist es, glaube ich, wirklich schwer einzuschätzen, aus welcher Ecke der Gewinner kommt.
Und dir auf dem Platz dann oder auf dem Flug dann vielleicht den Platz nochmal physikalisch durchrechnest und überlegst, welche Taktik könnte denn am ehesten zum Sieg reichen, da würde dann Bryson DeChambeau vielleicht auch noch einer von denen werden, die da mit reinkommen. Werden wir alles natürlich dann sehen diese Woche im Royal Birkdale, dann The British Open. Wir werden drüber berichten hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von golfpost.de und wir müssen euch noch ein Ergebnis nachreichen, wo wir jetzt leider keine Zeit mehr haben, ausführlich drüber zu sprechen. US Women's Open, die wurden auch ausgetragen in dieser Woche und da hat sich die koreanische Phalanx wieder durchgesetzt. Allerdings mit Sungyoon Park, eine neue Dame auf dem Leaderboard ganz oben, sich platziert. Hee Jin Choi, die ist auf Platz 2 gelandet und den geteilten 3. Platz, den machen Mi Jung Hoo und So Hee Yeon Ru aus, unter sich aus. Desiree, also wieder die koreanische Phalanx.
Ja, das ist insofern, also das ist so schon krass, wenn natürlich Platz 1 bis quasi 4, also 2-mal geteilte 3. Koreanerinnen sind. Und es ist aber noch viel krasser, wenn man sich anguckt, dass das Turnier in den letzten 10 Jahren 7-mal von einer Koreanerin gewonnen wurde. So viel zum Thema US Open. Da siehst du die Dominanz der Südkoreanerinnen inzwischen auch über die Amerikanerinnen, muss man einfach so sagen. Die es ganz sicher nicht besonders freut, dass bei dem quasi Heimturnier oder bei dem Hauptturnier der USGA, bei dem Major, was halt auch noch US im Namen hat, dass da wirklich vorne, also es sind ja nicht nur die ersten 4, da kommen ja dann auf einem geteilten 8. Platz auch nochmal 3 Koreanerinnen, auf einem geteilten 5. auch nochmal eine, zusammen mit Shan Shan Feng aus China. Also die erste Amerikanerin überhaupt ist auf einem geteilten 11. Platz Marina Alex, die jetzt nicht zu den prominenten Spielerinnen gehört, der Amerikanerinnen, und die Topstars wie Christy Kerr kommen dann auf einem geteilten 19. Platz. Das ist halt einfach krass. Da ist dann die Platzierung von Sandra Gahl, unserer deutschen Spielerin, auf einem geteilten 27. Platz schon wieder irgendwie akzeptabel, wenn du alle Koreanerinnen rausrechnen würdest. Das ist so ein bisschen, also gerade eine Spielerin wie Lexi Thompson auch auf einem geteilten 27. zusammen mit Sandra Gahl, das kann es halt nicht sein. Mhm. Also die sind wirklich so weit weg, und auch wenn du vor allen Dingen die Schläge anschaust, geteilter 27. Platz, Stacey Lewis, Sandra Gahl, Lexi Thompson, heißt plus eins. Und was spielt die Top-Platzierte? Sung Jung Park, Rookie auf der Tour. Schaut mal so vorbei, eine minus 11. Das ist krass. Das ist echt krass. Und die zweitplatzierte Eugene Joy ist Amateurin, ja, also 17. Die ist 17 und hat noch nicht mal eine Profizulassung, verdient $0, ist ihr aber egal. Sie sagt natürlich, hey, coole Sache, zweite bei so einem Turnier, das ist doch schon mal ein netter Einstieg. Also da müssen sich die Amerikanerinnen und auch die Europäerinnen langsam warm anziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das in den nächsten Jahren irgendwie umdreht, weil du halt in Südkorea hast du halt einfach eine unglaubliche Unterstützung für den Golfsport. Die haben einen riesen Push für die Spielerinnen. Das ist da wirklich so eine Art Nationalsport langsam. Also zumindest im Damenbereich ist es krass, was die da auf die Beine stellen. Und insofern verwundert es keinen von uns, dass da Korea natürlich ganz stark vertreten ist. Und es ist dann irgendwo tatsächlich, wenn ich mir jetzt anschaue, dass es demnächst zum Solheim Cup geht, ist es dann ja schon so eine Mittelklasse-Veranstaltung, wenn dann die Amerikanerinnen gegen die Europäerinnen antreten. Also Verzeihung, aber... Ja.
Gebe ich mal die Frage absurd, weiter. Gebe ich mal die Frage an Tobias weiter. Ist es für dich auch eine Mittelklasse-Veranstaltung mittlerweile? Sollte man nicht vielleicht dann lieber sagen... Böse. Also ja, ist böse, klar, überspitzt. Aber Tobias, was sagst du dazu?
Ich vor allem mit Blick, wenn man ganz ehrlich ist, auf die Europäerinnen, muss man das allerdings so sagen, das Damengolf, die Weltspitze besteht aus hauptsächlich Koreanerinnen, Asiatinnen im Allgemeinen und Amerikanerinnen. Und ich meine, okay, mit Carlota Siganda war jetzt die Spanierin auf T5, aber tja, danach wird's ganz schön dünn. Mhm. Und wenn wir dann weiterschauen, ja, dann ist auf T21 Charlie Hull die nächste, dann kommt Sandra Gahl und dann kommt auch wieder eine ganze Weile nix. Mhm. Also das europäische Damengolf sehe ich derzeit nicht sonderlich stark. Und wenn man den Vergleich haben möchte, wirklich mit dem Ryder Cup und Solheim Cup, beim Ryder Cup spielen tatsächlich, glaube ich, die besten Golfer der Welt gegeneinander. Mhm. Beim Solheim Cup kann man das schlicht und einfach nicht sagen. Jetzt die Gründe, ich möchte es nicht zu weit ausführen, aber Ladies European Tour, da sollten sich die Verantwortlichen, glaube ich, mal ernsthaft mit beschäftigen, ob sie das mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen, diese Tour irgendwie am Leben zu erhalten und ob das wirtschaftlich überhaupt machbar ist. Aber unter den derzeit gegebenen Umständen mit der Ladies European Tour, wenn sich da nichts grundlegend ändert, wird es auf lange Sicht entweder ein paar Europäerinnen auf der amerikanischen Tour geben oder das europäische Damengolf wird noch weniger Bedeutung haben.
Düstere Zukunftsaussichten, die wir sicherlich auch mal hier im Rahmen von Nur Golf nochmal ausführlicher thematisieren und diskutieren können. Das war's für diese Woche. Ich sag vielen Dank an den Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de.
Danke.
Und natürlich an Desiree Wolf.
Gerne.
Und ihr hört weiter rein, natürlich nächste Woche wieder zur gleichen Zeit hier bei uns auf meinsportradio.de und als Podcast jederzeit on demand bei uns auf der Webseite oder bei iTunes. Und nicht vergessen, in knapp 14 Tagen Porsche European Open hier live auf meinsportradio.de von Donnerstag bis Sonntag.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.